Wunderschönen guten Tag auch meinerseits. Danke für die Vorstellung, eine sehr warme Begrüßung. In der Tat, wir könnten heute viele Dinge erzählen, was uns verbindet. Uns verbindet ein Kurs, uns verbindet die Vergangenheit. Wir kennen uns seit 8 Jahren, aber das ist nicht der wahre Grund, das, was uns verbindet. Denn das, was uns verbindet heute, uns hält, ist der Glaube an Jesus Christus. Und deswegen bin ich hier. Über mich wurde gesagt, meine Frau ist mit mir, Tanja, wir haben 3 Söhne und als Familie dienen wir dann in Köln. Und genau, so viel vielleicht zu mir. Heute ist der 2. Advent, zweite Kerze brennt heute. Und eine Frage an euch. Stichpunkt Advent, was fällt euch dazu ein? So ein paar Worte vielleicht, so dass ich höre. Was stellt ihr vor unter Advent? Vorbereitung auf die Ankunft, ja, das ist sehr geistlich, also richtige Ausrichtung. Was fällt uns noch dazu ein, spontan? Kerzen, okay, ja. Geschenke, kennt ihr das Wort? Oder seid ihr damit gar nicht beschäftigt? Niemals, ja. Geschenke, Kerzen, Lichter, Plätzchen backen, was auch immer. Fragt man Menschen außerhalb der Gemeinde, ihr werdet sehen, da ist so viel Rummel. Auf den Weihnachtsmärkten, da gibt es Glühwein, da gibt es Haufen Sachen, die man sagt, was haben die eigentlich so mit Weihnachten zu tun? Ist man kirchlich, sagt man natürlich hier Weihnachtsprogramm, Weihnachtslieder, der Pastor denkt über die Predigt nach, was sagt er am Weihnachten und so weiter. Advent und die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt über Advent sprechen, Advent hat ja 2 Bedeutungen. Advent ist die Vorbereitung zum Weihnachtsfest, wo die Christen an die Geburt Jesu gedenken und diese feiern. Also das ist das, wozu wir uns vorbereiten. Und das Zweite, was der Bruder gesagt hat, zugleich ist Advent eine Erinnerung daran, dass Christus das 2. Mal kommen wird und um uns abzuholen. Und meine Frage ist ganz schlicht, überlege dir und stelle dir Fragen während dieser Zeit, Adventszeit, wie viel hat damit zu tun, was du verbringst, Geschenke, Plätzchen backen, was auch immer, wie viel hat es damit zu tun, dass wir tatsächlich auf Jesus Christus warten? Von dem, was wir unternehmen, von dem, was wir machen. Und wenn man ehrlich ist, stelle ich fest, es sind so viele Dinge, die mich beschäftigen, aber die haben nichts mit Jesus Christus zu tun, beziehungsweise mit seinem Kommen oder mit der Vorbereitung, dass er kommt. Und noch eine Frage, in der Adventszeit, was erwarten wir eigentlich? Erwarten wir das Datum, den 24. Heiligabend, dass wir kuschelig mit der Familie sitzen? Oder erwarten wir tatsächlich Jesus Christus, dass er kommt? Das ist eine Frage, auf die wir antworten müssen. Und manchmal fange ich mich, dass ich auf den Abend mich mehr freue. So Geschenke, Familie, meine Söhne, es ist alles so gemütlich. Als auf Jesus Christus, der jeden Moment kommen kann. Ich habe einen Text ausgewählt, er hat oder handelt jetzt nicht sofort direkt von Advent und dennoch spricht er von der Erwartung. Und ich lese diesen Text, dieser steht in Lukas Kapitel 12. Wer Bibeln hat, der kann gerne mit aufschlagen und mitlesen, Lukas Kapitel 12 ab dem 35. Vers. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten,
wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet's so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meint. Petrus aber sprach: Herr, sagst du dies Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Der Herr aber sprach: Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen, an einem Tage, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Ich habe meine Predigt Folgendes überschrieben: Wie warten wir auf den Herrn? Und der erste Punkt ist aktives Warten. Aktives Warten auf den Herrn. Das habe ich, das fehlt mir, genau. Das aktive Warten. Wer von euch war schon mal auf einem Flughafen oder auf einem Bahnhof und hat lange warten müssen? So, dieses Bild, besonders in anderen Ländern, in Deutschland ist es noch ein bisschen pünktlicher, aber stell dir vor, du kommst und mit den Koffern zum Flughafen und kannst nicht wirklich einchecken und dein Flugzeug verspätet um 6, 7, 8 Stunden. Und nun stehst du mit den Koffern da, du kannst die nicht abgeben. Es ist unbequem, mit denen in die Stadt wieder zurückzugehen, spazieren zu gehen, und nun sitzt man wortwörtlich auf den Koffern und man kann nirgendwo hin. So, und man versucht, die Zeit totzuschlagen. Also man wünscht sich, dass die Zeit sehr schnell vergeht. Dies ist das Bild, das viele Christen mit sich tragen. Also Jesus kommt wieder, wir sind gerettet, lass uns bloß warten, bequem wie auf einem Bahnhof, sich hinsetzen und bloß nichts tun. Das, was wir hier lesen, ist ein aktives Warten. Lass uns nochmal zusammen lesen. Lasst eure Lenden umgürtet sein. Im Orient hat man früher lange Oberkleider getragen. Diese wurden heraufgenommen, also die waren bis zum Boden, dann mit einem Gurt wurden die zusammengebunden, und das heißt, die mussten dann etwas höher so angehoben werden und dann mit einem Gurt, also Lenden umgürtet sein, damit man bereit ist zu gehen, damit man gehen kann, arbeiten kann, also Bereitschaft, aktiv sein. Geht man schlafen, macht man diesen Gurt weg und dann ist das Gewand also sehr lang bis zum Boden und man ist bereit zum Schlafen oder sich hinzulegen. Das, was Jesus Christus meint, seid bereit, das heißt, legt diesen Gurt nicht ab. Seid bereit, seid aktiv. Und das ist dieses Bild, aktiv sein für Jesus Christus. Wir lesen nochmal in diesem Text, und seid gleich den Menschen, die auf den Herrn warten, wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er anklopft, sie ihm sogleich. Nicht erst, wenn sie aufstehen und dann sich bereit machen, sondern sogleich. Das ist ein aktives Warten auf Tun. Und dann kommt dieser Auftrag. Also Vers 42, der Herr aber sprach, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine Güter setzen. In diesem Text geht es hervor, dass wenn der Herr einem Knecht einen Auftrag gibt, während dieser Zeit ist der Herr weg und der Knecht hat ein aktives Warten. Das heißt, er muss etwas erfüllen und zur gleichen Zeit warten. Erwarten, dass der Herr jede Zeit wiederkommt. So, es ist nicht passiv, dass er sich hinlegt und also Füße hoch und dann bis der Herr irgendwann kommt, sondern er muss arbeiten. Und meine Frage ist, im Neuen Testament, es ist wie ein roter Faden. Wir haben von Jesus Christus einen Auftrag bekommen. Wisst ihr welchen? Wer kann mir helfen? Okay, das Wort verkündigen. Wir lesen das in Matthäus 28, wo Jesus Christus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. So geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Jesus Christus und des Sohnes und des Heiligen Geistes, des Vaters und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So, diesen Auftrag hat Jesus gegeben seinen Jüngern. Sie müssen auf den Herrn warten, bis er kommt und zugleich diesen Auftrag erfüllen. Also es ist nicht ein Warten, dass man sagt, okay, wir setzen uns wie auf dem Bahnhof und werden warten. Sondern wartet, dass der Herr kommt und erzählt es den anderen Menschen. Advent hat immer etwas damit zu tun, dass wir auf Jesus Christus warten. Und meine Frage ist ganz, ganz schlicht. Wie viel von dem, was du heute tust in der Adventszeit, hat es damit zu tun, dass du auf Jesus Christus wartest? Ich glaube, dem Teufel hat es gelungen, uns die Christenheit um die Finger zu wickeln, dass die Christen in der Adventszeit gehetzt sind. Wir tun viel. Geschenke und das und hier, Veranstaltungen. Es ist, wenn man fragt, die Menschen, auch die Christen, man ist unterwegs, gar keine Frage. Man tut hier und da. Aber wenn man Jesus Christus fragen würde, erwarten wirklich Christen mich? Ist das, was sie tun, hat es etwas damit zu tun, dass die wirklich auf mich warten? Oder hat es sehr viel mit sehr viel Rummel zu tun, aber wenig mit Christus? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, brauchst jetzt nicht die Nachbarn prüfen, prüfe dich. Ganz ehrlich, erwartest du wirklich in der Adventszeit, dass Jesus jeden Tag kommen kann? Oder ist es so dieses Gefühl sein, schön, so, also Geschenke, Kerzen, abends, nachdem der Gottesdienst kommt, wir können bald die dritte Kerze anzünden. So, und Jesus, stört uns nicht, also in dieser Atmosphäre, also wenn du jetzt kommst, ist ja gar nicht passend. Wir haben unsere Geschenke gar nicht ausgepackt. Wir haben jetzt gerade in der Adventszeit meiner Familie, mit meiner Frau, wir machen uns seit Jahren Gedanken, wie können wir in der Adventszeit, in der Vorbereitung von dem Stress wegkommen, von unserer Familie, also Geschenke, und wie können wir Menschen von Jesus Christus erzählen, dass er kommt. Und so haben wir eine Tradition, dass wir jedes Jahr vor Weihnachten Familien einladen, die Jesus Christus nicht kennen. und mit ihnen Abendessen und dann über den Glauben sprechen. Die beste Zeit. Menschen sind in dieser Zeit offen für den Glauben. Das ist doch die Adventszeit. Ich habe mit Erstaunen festgestellt, letztes Jahr hatten wir eine Familie, oder vorletztes Jahr, gestern hatten wir auch eine Familie, aber Sinn der Sache ist, wir saßen da, also wir haben gemütlich gegessen und dann fragte ich, wie feiern Sie den Weihnachten? Ja, also sind ja weltlich, also die geht jetzt nicht in die Kirche. Die Frau sagt, ja, Geschenke, Familie, lecker Essen. Und dann fragte ich sie, weißt du eigentlich, was Weihnachten bedeutet? Die Frau ist circa in meinem Alter. Die sagt, nee, habe ich noch nie gehört. In Deutschland, in unserer Zeit, gibt es Menschen, die absolut nichts wissen, was Weihnachten bedeutet. Dann sagte ich, willst du die Originalgeschichte hören aus der Bibel? In Lukas 2 steht die Originalgeschichte, warum wir Weihnachten feiern. Dann schlage ich die auf und dann lesen wir zusammen. Diese Menschen werden wahrscheinlich nicht in die Kirche gehen, aber sie haben die Botschaft von Jesus Christus gehört. Die Vorbereitung, Adventszeit, ist die Zeit, damit wir uns vorbereiten und Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, ihnen erzählen, dass Jesus wiederkommt. Meine Frage ist, wie viel ist ein Mensch wert? Was bezahlt man für einen Menschen? Das ist eine dumme Frage, aber dennoch. Bitte? Unterschiedlich, je nachdem für welchen. Ja, ja, also ganz unterschiedlich, das in der Tat, also im Auge, wenn heute eine Person in Deutschland stirbt und heute sind mit Sicherheit ein paar, statistisch gesehen, ein paar Menschen gestorben. Was ist für Deutschland, also für ein Land, wenn eine oder zwei oder zehn Personen sterben? Es ist Statistik. Es ist in Düsseldorf, in Köln sind mit Sicherheit heute ein paar Menschen gestorben. Wir sitzen hier und das ist, uns berührt das nicht. Im Krieg, wenn Menschen fallen, Soldaten, es ist Statistik. Für die Mütter, es ist keine Statistik, es ist das Herz. Es ist die ganze Welt zusammengebrochen, wenn ihre Söhne sterben. Gott schätzt eine Person mehr als alle Güter zusammengenommen. Als alle Diamanten, alles Gold, alle Dollar und Euros zusammengenommen. In der ganzen Welt, wenn man auf die Waage liegt und einen Menschen. Gott sagt, die Seele eines Menschen ist viel mehr wert. Weißt du das? Ist dir das bewusst? Wenn dir das bewusst ist, wie viel tust du, damit andere Menschen gerettet werden? Denn eines Tages stehen wir vor dem Herrn, alle. Früher oder später, wir werden alle vor dem Herrn stehen. Und die Frage wird, wie viele Menschen hast du berührt durch dein Leben, das ich dir gegeben habe? Nicht bekehrt, das ist das, was der Herr tut. Aber berührt durch dein Leben, von mir erzählt. Denn der Herr gebraucht uns, mich und dich heute, in Düsseldorf dich, mich in Köln, da wo ich bin, damit andere Menschen von ihm erfahren. Und die Frage ist, wie viele Menschen wurden berührt durch dein Leben, da wo du bist, durch mein Leben? Denn eins ist klar, wir können nichts mitnehmen aus dieser Welt. Wie ein reicher Mann starb, ein Multimillionär hat ein großes Vermögen und die erste Frage von den Gästen, als sie das erfahren haben, wie viel hat er hinterlassen? Das interessiert doch, wie viel? Und die Antwort war, ganz schlecht, alles. Es ist irrelevant, wie viel er hatte. Man lässt alles. An dem Tag, wo wir sterben, lässt du alles, ich auch. Noch nicht mal ein Ehering, denn im Sarg hat es keine Bedeutung. Nackt. Aber das, was wir mitnehmen, sind Beziehungen. Das wenn wir vor dem Herrn stehen, dann wird er fragen, wo sind die Menschen, die du berührt hast? Deswegen, Adventszeit ist eine aktive Zeit. Sie hat etwas mit dem Auftrag zu tun. Also nicht nur wie auf dem Bahnhof sich hinsetzen, eine nette Predigt zu hören und sagen, das war toll. Und so auf die Uhr schauen, jetzt ist die Zeit, so noch einen Kaffee zu trinken und dann ist der Gottesdienst gelaufen, alles ist okay. Nein, Adventszeit ist eine aktive Zeit. Erzähl von dem, was Jesus getan hat in deinem Leben, im Leben deiner Verwandten, im Leben deiner Geschwister. Zweitens, Adventszeit ist, wachsames Warten auf Jesus. Erstens ein aktives Warten und zweitens ein wachsames Warten. Und eure Lichter sollen brennen. Die Leuchter sollen angezündet sein, wenn der Herr in der Nacht kommt, und um ihm entgegengehen zu können. Wenn es beim ersten Beispiel um Gürteltsein mehr um Tätigkeit ging, so geht es hier mehr um Wachsamsein. Also es geht ja natürlich nicht darum, dass die Christen mit einer Kerze in der Hand durch die Gegend laufen und Licht mit sich haben. Es geht schon um das Licht, das wir in unseren Herzen haben. Vers 105 spricht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Also das Licht bedeutet das Wort Gottes. Und wenn dieses Wort Gottes in unserem Leben ausgelebt wird, also wir lesen und leben danach. Das heißt, das Wort Gottes ist für unseren Weg eine Leuchte, wenn wir danach leben. Auch hier geht es nicht darum, dass ich die Bibel mittrage. Es geht danach, dass ich die Bibel kenne und danach lebe. Finsternis bedeutet das Fehlen vom Licht. Wenn das Licht nicht mehr da ist, wenn das Wort Gottes nicht mehr in deinem Leben verbindlich funktioniert, dann ist Dunkelheit da, auch in meinem Herzen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Wenn dein Wort nicht in meinem Herzen ist, dann wandeln wir in der Finsternis. Hier ist hell, weil das Licht angezündet ist und wir haben das Licht, Tageslicht auch von draußen. Sobald das Licht weicht, ist die Finsternis da. Das heißt, wenn das Wort nicht verbindlich ist, dann ist es dunkel. Und wir können den Herrn erwarten, nur wenn wir in seinem Wort wandeln. Deswegen lasst euer Licht leuchten, sagt Jesus vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euch auf die Schulter klopfen, oder wie geht's da weiter? War es richtig oder nicht? Wer kann es richtig ergänzen? Und sie den Vater im Himmel preisen. Das ist das Richtige. Also, unsere Lichter sollen leuchten, damit wir ihm die Ehre geben. Wir sind Abglanz Gottes. Wer, wenn nicht Christen, sollen leuchten? Also wir leuchten und tun gute Werke nicht, damit jemand uns auf die Schulter klopft, damit wir nicht Pluspunkte bei Gott sammeln, sondern aus Dankbarkeit zu ihm leben wir für ihn. Damit andere Menschen erkennen und sagen, das ist einer, der zu Gott gehört. Ich habe dies einmal gehört, steht ein armer Junge vor der Bäckerei und ist ein armer Bettler und schaut nur so in das Fenster hinein und kann sich nichts leisten. Kommt eine Frau vorbei und sagt, Junge, was stehst du hier? Willst du was kaufen? Komm rein, ich kaufe was für dich. Und der schaut sie schüchtern an und sagt, ja, wenn sie das tun. Also die gehen in die Bäckerei, sie kauft für ihn das, was er möchte. Er hat strahlende Augen, schaut sie an und sagt, sind Sie Gott? Die sagt, nein, aber ich bin ein Kind Gottes. Er schaut sie an und sagt, ich wusste, dass Sie zu dieser Familie gehören.
durch gute Werke. Menschen sollen merken, dass wir zu ihm gehören. Lasst euer Licht leuchten, nicht in der Dunkelheit. Und das ist die Vorbereitung. Und meine Frage ist wiederum zu dir und zu mir: Wenn Menschen heute dein Leben beobachten, können sie Jesus Christus sehen? Können sie ihn erkennen, dass er in deinem Leben oder dein Leben bestimmt, mein Leben bestimmt? Oder ist das nur so fromme Floskel? Eine Kerze, die nicht brennt und nicht brennen kann, sinnlos. Das ist nur ein Gewicht, das man herumschleppt, aber sie ist nutzlos. Eine Kerze macht nur Sinn, wenn sie in der Dunkelheit leuchtet. So ist ein Christ. Einer, der nur den Namen hat so, und sagt, ich gehöre zu dieser oder zu dieser Kirche, aber wenn der Heilige Geist, wenn Jesus Christus nicht sichtbar ist in unserem Leben, wem nützt das? Weder der Welt noch Gott. Und so ist das ganz wichtig. Hier sagt Jesus, lasst euer Licht leuchten, dass wenn der Herr kommt, wir bereit sind, wachsames Warten. Außerdem, Licht bedeutet, Wachsein beinhaltet auch den Raum oder das Herz sauber zu halten. Nochmal, da wo das Licht ausgeschaltet ist, da empfindet man den Dreck nicht mehr so schlimm. Also wo es düster ist, so dunkel, also ganz, ganz schwaches Licht, da sieht man den Staub nicht und da kann es staubig sein, da kann es nicht wirklich aufgeräumt sein. Man empfindet das nicht mehr. Eine Frage an die Frauen. Wer von euch plant, die Wohnung in der Adventszeit sauber zu machen? Die anderen haben die Frage nicht verstanden oder planen die das nicht zu machen? Auf jeden Fall. Wer hat das letzte Jahr, 2011, schon mal die Wohnung geputzt? Ist eine banale Frage, aber dennoch, ich möchte Reaktionen. Ist das der Fall gewesen, ja? So diese Frauen, diese Reihe, versteht ihr die Frage nicht oder macht ihr nicht mit? Putzt ihr eure Wohnungen? Die Frage ist ganz schlicht, wer plant dieses Jahr das zu machen? Und wenn wir planen, weshalb? Wir haben das schon letztes Jahr gemacht. Wir sagen, ja, aber das ist doch dreckig geworden, oder nicht? Stell dir vor, du lässt die Gäste zum 24. zum Advent und sagst, oh, weißt du was, ich habe letztes Jahr gefeiert, aber das Geschirr vom letzten Jahr, wir haben es nicht geschafft aufzuräumen. Es steht noch so in der Spülmaschine bzw. im Spülbecken und es ist ein bisschen schimmelig geworden, aber macht ja nichts. Ein bisschen Geruch gibt es ja auch, aber herzlich eingeladen. Also komm zu uns, wir werden feiern. Wer würde in so einer Wohnung gerne feiern? Da, wo das Geschirr vom letzten Jahr noch so steht. Versteht ihr, wo ich hinaus will? Unsere Wohnungen putzen wir und wir sagen, das muss so sein, das ist gut so. Die andere Frage, wie sieht es mit unseren Herzen aus? Einige sagen, ja, wir haben uns doch vor 5 Jahren bekehrt oder vor 10 oder vor 1 Jahr. Das ist gut. Und was ist danach? Hast du nie gesündigt? Sind da Dinge aufgeräumt? Bitterkeit, Nichtvergebung, Groll, Verleumdung, was auch immer. Wie oft räumen wir unser Herz auf? Also unsere Wohnung als Deutsche putzen wir ganz klar, es ist sauber. Uns wird peinlich sein, wenn Gäste uns erwischen mit Geschirr, das vor einer Woche dasteht. Wir sagen, das macht man nicht. Aber in unseren Herzen tragen wir so viel Müll und sagen, ach, das sieht doch keiner. Das Licht bedeutet, wenn ich das Licht habe und im Licht wandle, werde ich mir nicht leisten, diesen Dreck zu haben.
dann werde ich das ausräumen. Und wenn wir über Adventszeit sprechen, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde, dann ist doch die Frage, wie bereite ich mich auf Jesus Christus vor? Also gestern waren Gäste bei uns und glaubt uns, wir haben mit meiner Frau sehr gründlich die Wohnung aufgeräumt, das Beste auf den Tisch kam. Wir erwarten Gäste, Freunde, Nachbarn, die von Jesus Christus vielleicht noch nicht, die Jesus Christus nicht persönlich kennen, aber unser Wunsch, und wir haben gestern erzählt, aber das sind Gäste. Um wie viel höher ist unser Herr? Um wie viel mehr müssen wir für ihn vorbereiten? Und zwar nicht die Wohnung, sondern unser Herz. Deswegen möchte ich euch auffordern, dass wir unsere Herzen prüfen. Gerade zur Weihnachtszeit. Erstens ein aktives Warten, für den Herrn unterwegs sein, und zweitens wachsam sein, dass unser Licht brennt, dass wir in seinem Wort wandeln und dass wir unser Herz aufräumen täglich, so wie unsere Wohnung. Und die letzten Punkte, es geht darum, wenn der Herr kommt, so gibt es zwei Möglichkeiten, Lob oder Tadel. Lob ist Petrus, aber sprach, nochmal zu unserem Text, Lukas 12, 41 bis 44. Petrus aber sprach: Herr, sagst du dies Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Also zu allen anderen, die Jesus gehört haben. Der Herr aber sprach: Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seinen Leuten setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Nochmal kommen wir zu dem Text. Also der Herr gibt einen Auftrag und einer, der treu diesem Auftrag war. Wenn der Herr kommt, lobt er ihn und sagt, das hast du gut gemacht. Ich weiß, dass wir Menschen sehr oft viele Dinge tun, damit wir ja, von anderen gelobt oder akzeptiert oder anerkannt werden. Banales Beispiel, wir kleiden uns noch nicht mal immer für uns, sondern für die anderen. Also zu Hause laufen wir anders rum als hier im Gottesdienst. Zu Hause kann man sich mitten am Tag vielleicht jemanden noch in Nachthemd treffen. Und man sagt, naja, ich meine, wenn sie mich sieht ja keiner, ist ja kein Problem. Sobald man sich draußen bewegt, will man anders aussehen. Ist ja klar. Sehr oft erwarten wir, was wird der andere sagen über mich? Auch in der Gemeinde, wenn wir kommen. Viele Dinge werden getan. Oh, hoffentlich gefalle ich dem Pastor. Hoffentlich habe ich das gut gemacht. Was man sehr oft ausblendet, ist letztendlich, was denkt doch der Herr über mich? Ist doch viel wichtiger. Nicht, was die Geschwister denken, sondern was denkt er? Auf ihn kommt es doch drauf an. Vor ihm werden wir eines Tages Rechenschaft ablegen. Natürlich im gewissen Sinne auch voreinander, ist ja ganz klar. Aber vielmehr doch vor ihm, was wir getan und was wir unterlassen haben. Und für mich wäre das die größte Ehre, dass er eines Tages ein Urteil spricht und sagt, du bist gesegnet, mein Knecht, du warst treu in dem, was ich dir gegeben habe. Schaut, Gott hat uns Gaben geschenkt, jedem unterschiedlich. Nicht jeder kann predigen, nicht jeder kann singen, nicht jeder kann Geschichten erzählen. Aber jeder in seinem Bereich hat etwas. Und Gott erwartet, dass wir diesem Auftrag, das er dir und mir gegeben hat, dass wir in diesem Auftrag treu sind. Wenn er kommt, dass er sagt, gut gemacht, das ist gut, ich freue mich. Also es geht nicht, dass wir über die Leistung Menschen beeindrucken, aber es geht darum, wie beurteilt der Herr. Ich fange mich sehr oft in diesen Gedanken, also als Pastor bin ich ja oft am Predigen, auch woanders, auswärts, und manchmal so erwartet, ja, was sagen denn die anderen Menschen so, ja, kam das an, haben die das verstanden und wie werden die das beurteilen? Und dann kommt plötzlich mir dieser Gedanke in meinen Kopf, Moment, was kümmerst du dich drum? Wie viel Gedanken machst du, was er drüber denkt? Das ist doch viel entscheidender. Natürlich, ich predige jetzt in eurer Anwesenheit, aber vielmehr doch in seiner. Vielmehr, was sagt Gott über mich? Und dann habe ich eine andere Perspektive. Und so ist das, wenn der Herr kommt, wird er dich tadeln oder loben? Ich kann es nicht sagen über dich. Ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, was der Herr dir aufgetragen hat. Aber aus dieser Geschichte, aus diesem Text, hat jeder etwas bekommen, was er tun soll in der Wartezeit, in der Adventserwartung, bis er kommt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wenn er kommt, dass er zu jedem sagen kann, treu, gut gemacht, ich freue mich, komm rein. Es gibt leider eine andere Seite. Einige erhalten Tadel und nicht nur Lob. Und nicht nur Tadel, sondern sogar mehr. Also am besten würde ich diesen Text irgendwie verschweigen und sagen, ich war mir am Überlegen und soll ich das kürzen und sagen, ja, vielleicht okay, nur ein bisschen so Rüge, Tadel, dann ist es okay, aber es steht da. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen, also wieder zu unserem Text, Herzen sagen wird, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu einer, die er nicht kennt, also zu einer Stunde, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. Also ganz scharfe, ganz ernste Warnung, die ist nicht nur so ein bisschen irgendwie in Bildern zu verstehen, sondern ganz klar. Ich persönlich glaube, dass dieser Text, gerade wo Petrus fragt, wen meinst du uns oder die anderen? Ich glaube, hier ist die Antwort auch gerade für Prediger und Leiter, die die Gemeinde versorgen müssen mit dem Wort Gottes, nicht mit Politik, nicht mit interessanten Geschichten, sondern mit dem Wort Gottes, mit dem Essen. Und wenn man das verweigert und tut, was einem gefällt, dann kommt der Herr und sagt nicht, oh, tut mir leid, du hast da gerade nicht geschafft, aber macht ja nichts, komm rein, sondern es ist eine harte Warnung. Dieser Mensch wird in Stücke gehauen und wird ein Teil bei den Ungläubigen, also in die Hölle geworfen werden. Anders kann ich das nicht verstehen. Und wir sagen, wie? Wir haben davor gehört, wie viel ist ein Mensch wert? Wir haben gesagt, ein Mensch, eine Seele eines Menschen ist mehr wert als die ganze Welt zusammen. Jesus Christus war bereit, für jede einzelne Person sein Leben zu lassen. So hoch schätzt er uns ein. Jede Seele. Und deswegen kann er nicht verwerfen und sagen, ich habe den Auftrag gegeben und jemand sagt, ach, was habe ich mit dem Auftrag zu tun? Ich lebe mein Leben und irgendwie werde ich schon recht schaffen. Irgendwie werde ich da schon klarkommen. Nein, gerade Pastoren, gerade Leitern, gerade Menschen, die in der Verantwortung stehen, wird der Herr fragen und zur Rechenschaft ziehen. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, da sagt der Herr auch etwas. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden, denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Wir kennen das aus der Arbeitswelt, wenn der Chef einen Auftrag gibt und du eine Woche also an diesem Auftrag gesessen hast und nichts getan hast. Ende der Woche kommt der Chef und sagt, Andreas, also so heiße ich, was hast du in dieser Woche getan? Ist das fertig, was ich gesagt habe? Und ich werde sagen, naja, ich meine, ich habe noch nicht angefangen. Also ich bin gerade dabei, um Gedanken zu machen, wie ich das fertig machen soll. Meine Frage ist, wie wird der Chef reagieren? Also ist kein böser Chef, ganz normaler Chef, also müsst nicht so. Wird er sagen, okay, ich habe Verständnis für dich, noch 2 Wochen Zeit. Was wird ein Chef sagen? Schweigen. Habt ihr keinen Chef? Arbeitet ihr? Wer kann mich verstehen? Eins ist klar, loben wird er dich nicht. Begeistert wird er auch nicht sein. Rüge, Tadel, das ist das, was hier geschehen ist. Die Zeit vergeht und der Knecht tut nichts. Er fragt nicht nach. Es ist nicht so, dass der Knecht nicht kann, sondern er will nicht. Und das ist das Problem. Dann kommt er und sagt, gib Rechenschaft. Nochmal, jeder von uns hat Gaben bekommen. Und es ist nicht die Frage, dass wir nicht können, sondern es ist die Frage, ob wollen wir ihm dienen oder nicht. Wem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern. So endet dieser Text. Nun, jemand sagt, aber mir ist noch wenig gegeben. Ja, wenn es dir wenig gegeben ist, aber das, was dir gegeben wird, das wird der Herr, oder von dem wird der Herr Rechenschaft fordern. Und so ist mein Appell. Denkt nicht, ach, irgendwie wird das schon gehen. Das Ziel ist nicht, eine Rüge zu bekommen, sondern Lob. Ich persönlich warte drauf, auf meinen Herrn. Adventszeit ist eine ganz tolle Zeit. Lass uns auf den Herrn aktiv warten, nicht passiv, wie auf dem Flughafen, sich hinsetzen und warten. Adventszeit, in der Adventszeit sollen unsere Lichter brennen. Wir sollen in seinem Wort wandeln. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, völlig egal, aus welcher Gemeinde du bist, in seinem Wort. Lichter brennen bedeutet auch sauber, dass unsere Herzen sauber sind, dass unsere Wohnungen hier, dass da sauber ist. Dass er kommt und sagt, in diese Wohnung möchte ich gerne hineinziehen. Und es ist eine Warnung zugleich, Lob oder Tadel, ich weiß es nicht. Du und ich, wir wandeln vor ihm und ich wünsche so sehr, dass wenn er kommt, er dich loben kann und sagen kann, komm herein, du bist mein treuer Knecht. Heute ist eine Zeit, da wo wir unsere Herzen prüfen können, wir können gleich eine Gebetsgemeinschaft haben. Wenn du noch nie gebetet hast, wenn du den Frieden mit Gott noch nie geschlossen hast, es ist dein Tag, zu sagen, Herr, da ist so viel Müll in meinem Herzen. Da ist noch nie Vergebung geschehen. Vergib mir. Wenn du danken kannst für die Adventszeit, du kannst gerne danken. Lass uns heute vor dem Herrn prüfen. Und das ist mein Appell an dich und an mich. Amen. Lass uns aufstehen und vielleicht in kurzen Gebeten darauf antworten. Dein Wort ist die Wahrheit und wir stehen vor dir. Reinige uns durch dein Wort. Herr, bereite du uns vor, dass wir uns auf dich vorbereiten, nicht nur als auf Weihnachten als Datum, sondern auf Weihnachten, dass du wiederkommst. Herr, dass wir unsere Herzen prüfen und reinigen lassen. Ich danke dir, dass dein Blut für uns geflossen ist und du bist bereit, jedem zu vergeben, der zu dir kommt. Auch jetzt. So prüfe du uns. Ich flehe dich an, beginne du bei mir, Herr, dass ich als Prediger selber nicht dastehe und anderen predige und selber so nicht lebe, sondern ich möchte selber von dir geprüft werden. Mein größter Wunsch ist, dass du kommst und sagst, treuer Knecht, du warst treu zu dem, wozu ich dich berufen habe. Danke nochmal, dass du uns heute warnst, aber zugleich die Chance gibst, da wo wir uns korrigieren können. Herr, und wenn es Menschen gibt, die heute noch keinen Frieden mit dir geschlossen haben, ich flehe dich an, dass du arbeitest, dass du Vergebung schenkst, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst und Buße schenkst. Ich preise dich, dass du hier bist. Dein Wort kommt nicht leer zurück. Ich bete dich an, Jesus Christus. Amen.